DW Menschen und Märkte.
Großbritannien vor der Wahl. Steuerflucht in Griechenland, Chefwechsel bei der Allianz und digitaler Binnenmarkt für Europa. Das sind unsere Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. An diesem Donnerstag wählen die Briten ein neues Parlament. Laut den Umfragen sieht es so aus, als könnten weder die konservativen Tories noch die Labour Party allein regieren. Langwierige Koalitionsverhandlungen sind wahrscheinlich. Die Finanzmärkte geben sich gelassen, auch wenn die regierenden Tories versuchen, Ängste zu schüren. Aus London, Stefanie Pieper.
Folgt der Parlamentswahl am Donnerstag ein Fallout Friday an den Finanzmärkten, ein Freitag, an dem die Investoren Richtung Notausgang eilen und alles abstoßen, was irgendwie britisch riecht. Wenn man George Osborne Glauben schenkt, dem wahlkämpfenden konservativen Finanzminister, dann könnte dies der Fall sein. Natürlich nur dann, sagt er, wenn die linke Opposition das Ruder übernimmt, die Labour Party, vereint mit den schottischen Nationalisten.
If you have an Ed Miliband Scottish Nationalist government, they will trash this economy and they will undermine economic security and cost people jobs in this country and we'd be back to square one.
Ein Regierungswechsel würde die Wirtschaft ins Chaos stürzen und Jobs kosten, unkt Osborne. Dass der Tory-Schatzkanzler versucht, kurz vor der Abstimmung Panik zu schüren, ist politisch aus seiner Sicht verständlich. Aber Martin Gilbert, Chef des Vermögensverwalters Aberdeen Asset Management, lässt sich davon nicht bange machen.
Ich denke, die Märkte sind relativ entspannt, auch wenn das den Politikern vielleicht nicht gefällt. Die Investoren gehen seit langem davon aus, dass es nach dieser Wahl keine klaren Mehrheiten geben wird. Und wenn es tatsächlich so kommt, dann wird das niemanden überraschen.
Bislang scheint das Kapital nicht massenhaft zu flüchten aus der City. An der Londoner Börse notiert der Standardindex FTSE fast auf seinem Allzeithoch. Für britische Staatsanleihen fällt noch kein Risikozuschlag an. Und auch wenn das Pfund Sterling in den vergangenen Tagen leicht an Wert verloren hat, so hatte es in den Monaten zuvor deutlich zugelegt. Auch Mike Amy von der Allianz-Tochter PIMCO, ein Anleihenspezialist, ist vor dieser Wahl nicht allzu nervös.
Es ist wahrscheinlich, dass wir eine Minderheitsregierung bekommen werden. Und das bedeutet mittelfristig sicherlich eine Herausforderung für die Märkte. Aber wir meinen, dass die wirtschaftliche Erholung stark genug ist, um damit klarzukommen, ungeachtet einer möglichen politischen Unsicherheit.
In den Tagen, womöglich Wochen bis zur Regierungsbildung, könnte es allerdings zu kleineren Marktturbulenzen kommen bei Aktien, Bonds und Devisen. Vor allem ein Risiko bereitet den Investoren bereits heute Kopfzerbrechen. Das von den Konservativen versprochene EU-Referendum und damit die Gefahr eines Brexit, eines britischen Ausstiegs aus der Europäischen Gemeinschaft. Keine angenehme Aussicht, meint auch Brenda Kelly, Chefanalystin bei der London Capital Group.
Das wird die Märkte vielleicht nicht sofort, aber später bestimmt beeinflussen. Sollte sich abzeichnen, dass die neue Regierung konservativ geführt ist und ein EU-Referendum naht, dann würde das Pfund unter Druck geraten. Banken würden womöglich wegziehen und das hätte Folgen für die Wirtschaft und die Börse.
Die Großbank HSBC überlegt bereits, ihren Sitz in London aufzugeben und führt den drohenden Volksentscheid über Europa als einen Grund an. Wer in Aktien oder Anleihen, Rohstoffe oder Währungen investiert, der macht nichts anderes, als auf die Zukunft zu wetten. Warum also nicht gleich ins Wettbüro gehen? Rupert Adams vom Anbieter William Hill schätzt, dass die Briten noch am Wahltag wie verrückt auf den Wahlausgang setzen werden.
It goes mad on the day. So, as I say, we're expecting 2.5 million plus with us, which would be an industry turnover of 10 million.
Allein für seine Firma erwartet er einen Umsatz von 2.5 Millionen Pfund, für die Branche 10 Millionen. Die Auszählung der Stimmen verfolgen wird gewiss auch der Gouverneur der Bank of England. Anders als beim Schottland-Referendum hat Mark Carney bei dieser Abstimmung aber wohl keinen Notfallplan in der Schublade. Die Zentralbank wird übrigens just morgen und übermorgen über ihre Geldpolitik beraten. Auch wenn niemand davon ausgeht, dass die Zinsen sinken oder steigen, verkünden werden die Notenbanker ihre Entscheidung erst am Montag.
Großbritannien vor der Wahl, Stefanie Pieper berichtete. Die Forderung der Euro-Gruppe an Griechenland ist altbekannt. Die Griechen sollen sparen, ihren Haushalt in Ordnung bringen und vor allem dafür sorgen, dass alle ihre Steuern zahlen. Doch internationalen Firmen, die in Griechenland aktiv sind, gelingt es ganz legal, ihr Geld am griechischen Fiskus vorbei außer Landes zu schleusen. Über komplexe Holdingstrukturen und Briefkastenfirmen in anderen Ländern. Hilfe dabei erhalten sie oft von den Niederlanden, der Heimat des Eurogruppenchefs Jeroen Dijsselbloem. Hier sind rund 12.000 Briefkastenfirmen registriert. Ludger Kacmircak berichtet aus Den Haag über die Doppelmoral der EU.
Nein, die Griechen mögen ihn nicht, diesen adretten und korrekten Finanzbeamten Jeroen Dijsselbloem, weil er so strenge Sätze sagt wie diese.
Es reicht nicht, einfach zu sagen, wir wollen die Korruption bekämpfen oder mehr Steuern einnehmen. Da musst du schon detailliert aufzeigen, wie du das machen willst.
Dabei machen die Griechen ja schon. So hat Athen eigens 170 Fahnder für die Jagd auf Steuersünder abgestellt. Und mit dem milliardenschweren Unternehmer Leonidas Bobolas ist der Sonderkommission gerade erst ein dicker Fisch ins Netz gegangen. 1,8 Millionen Euro, so der Chef der Ermittlungsbehörde, habe der prominente Baulöwe nachzahlen müssen.
Ich habe die Ermittlungen geleitet, war verantwortlich für den Fall und ich kann Ihnen sagen, es kommen noch bekanntere Namen als Bobolas auf den Tisch und da geht es um noch höhere Beträge. Das hier ist nichts im Vergleich zu dem, was noch kommt.
Heimischen Betrieben geht es an den Kragen, während die großen internationalen Unternehmen, die in Griechenland eine Niederlassung haben, ihr Geld weiterhin ungeniert am Fiskus vorbei ins Ausland schaffen können. Legal, versteht sich. Als wahres Paradies für Steuertrickser drängen sich dabei ausgerechnet Jeroen Dijsselbloems Niederlande in den Vordergrund. Ganz schön peinlich findet die Amsterdamer Somo-Stiftung, die das Finanzgebaren multinationaler Konzerne kritisch untersucht. Somo-Sprecherin Indra Rumgens wirft der niederländischen Regierung und der EU eine Doppelmoral im Kampf gegen die Steuerflucht vor. Unser Bericht zeigt, dass die EU und die Niederlande mit zweierlei Maß messen. Einerseits fordern sie knallharte Sparmaßnahmen von Griechenland, andererseits helfen sie internationalen Konzernen dabei, in Griechenland keine Steuern zu bezahlen. Das gesellige Königreich an der Nordsee erhebt auf bestimmte im Ausland erzielte Einkünfte nur geringe oder gar keine Abgaben. Somo verweist exemplarisch auf den kanadischen Minenkonzern Eldorado, der in Griechenland 3 Goldminen betreibt. Dank einer komplexen Holdingstruktur mit 12 Briefkastenfirmen in Amsterdam sind dem griechischen Fiskus allein in den vergangenen 2 Jahren 1,7 Millionen Euro an Steuern durch die Lappen gegangen. Das Geld ist über die Niederlande weiter bis nach Barbados geflossen, wo auf Unternehmensgewinne so gut wie gar keine Steuern anfallen. 12.000 solcher Briefkastenfirmen gibt es in den Niederlanden. Selbst bei geringen Steuersätzen beschert das Minister Dijsselbloem mehrere Milliarden Euro pro Jahr. Was dem Euro-Gruppenchef natürlich unangenehm ist. Gegenüber seinen Partnern in der EU hat er daher eine Reform dieses löchrigen Systems angekündigt. Irgendwann. Bis dahin gilt weiterhin das Brüsseler Gebot.
Die Verantwortung liegt bei der neuen griechischen Regierung. Sie muss sagen, was die Griechen wollen. Ich möchte, dass die Eurozone zusammenbleibt und stets stärker wird.
Steuerflucht aus Griechenland, Ludger Kacmircak berichtete. Bei der Allianz, nach Umsatz und Marktkapitalisierung der weltgrößte Versicherungskonzern, geht eine Ära zu Ende. Der bisherige Chef Michael Diekmann tritt ab. Auf der Hauptversammlung heute in München übergab er die Geschäfte an seinen Nachfolger.
Allianz-Chef Michael Diekmann zog auf seiner letzten Hauptversammlung eine positive Bilanz. Trotz Schuldenkrise und extremer Niedrigzinsphase steigerte der Versicherer im vergangenen Jahr seinen Umsatz um über 11 Milliarden Euro auf den Rekordwert von 122 Milliarden.
Damit ist der Umsatzanstieg eines einzigen Jahres höher als der Gesamtumsatz der meisten europäischen Versicherer. Wir haben 2 Millionen neue Kunden dazu gewonnen und versichern inzwischen 85 Millionen Kunden in der ganzen Welt.
Diekmann hinterlässt also nach 12 Jahren als Konzernchef ein geordnetes Haus. Sein Nachfolger Oliver Bäte wurde von Diekmann konsequent auf den Vorstandsvorsitz vorbereitet. In einem kurzen Statement erklärte Bäte, dass er den Konzern wie gewohnt erfolgreich fortführen wolle. Das dürfte nicht einfach sein, denn die extreme Niedrigzinsphase, die ja allen Finanzhäusern erhebliche Probleme bereitet, wird noch einige Jahre andauern.
Von der Allianz-Hauptversammlung in München berichtete Rigobert Kaiser. Theoretisch sind auf dem Binnenmarkt der Europäischen Union die Grenzen offen für Waren und Dienstleistungen aller Art. Doch beim Online-Handel zeigt sich schnell, dass die Theorie in der Praxis noch nicht wirklich funktioniert. Die EU-Kommission hat nun in Brüssel ihre Pläne für einen digitalen Binnenmarkt vorgestellt. Kai Küstner berichtet.
Wer schon einmal versucht hat, von Spanien aus auf einer deutschen Internetseite einen Sportschuh oder auch eine Kaffeemaschine zu bestellen, der merkt schnell, innerhalb Europas gibt es durchaus noch digitale Schlagbäume. Spielend leicht, über Ländergrenzen hinweg zu surfen, ist nicht einfach. Das soll sich ändern.
Wir wollen, dass mehr Bürger auch grenzüberschreitend elektronisch und digital Geschäfte betreiben, Bestellungen aufgeben.
Erklärt der für Digitales zuständige EU-Kommissar Oettinger. 28 unterschiedliche Verbraucherschutzregeln zum Beispiel hemmen den Onlinehandel. Die EU-Kommission will diese nun harmonisieren, will gleichzeitig die Zustellung von Paketen grenzüberschreitend erleichtern. Kurz, ich möchte, dass die Menschen bald so einkaufen können wie zu Hause und dass Firmen bald so verkaufen können wie zu Hause. So drückt es Vizekommissionschef Ansip aus. Europäischer und damit einfacher soll nun auch die digitale Welt werden. Nur kann von einem europäischen Urheberrecht oder einem europäischen Datenschutz bislang keine Rede sein. Doch auch daran wird gearbeitet.
Wir wollen eine europäische Kultur der Datensicherheit. Gerade unser Mittelstand braucht Cloud Computing, braucht die Speicherung und die Bearbeitung und Nutzung von Daten außerhalb seines Unternehmens. Aber er wird seine Daten über Kunden und Mandanten, über Entwicklungskosten nur dann in die Cloud geben, wenn er Vertrauen hat, dass sie dort sicher verwahrt sind.
Gerade US-Systeme hatten sich in der Vergangenheit durchaus als porös erwiesen. Die EU träumt daher von einer europäischen Rechnerwolke, in denen Nutzer all das ablegen können, was die eigene Festplatte zu Hause überfordern würde. Gleichzeitig verspricht die Kommission, wie es in dem Strategiepapier heißt, ungerechtfertigtes Geoblocking zu beenden. Dahinter verbirgt sich schlicht, dass der Zugriff auf bestimmte Online-Videos oder auch Internetseiten in einem EU-Staat erlaubt, im nächsten aber verwehrt wird. Zum Beispiel ist in einigen Ländern Online-Glücksspiel erlaubt, in anderen verboten. In diesem Fall ist das Blockieren durchaus gerechtfertigt, aber in der Mehrzahl der Fälle ist es das eben nicht. So würde man, kritisiert Kommissionsvize Ansip, beim Online-Shopping oft auf Internetseiten umgeleitet, auf denen man eigentlich gar nicht habe landen wollen. Wir alle wissen, was der Grund für dieses Umleiten ist, höhere Preise für denselben Service zu verlangen. Anfang 2016 will die Kommission nun ihre Pläne zum Thema Geoblocking vorlegen. Überhaupt ist das Strategiepapier zunächst einmal die Ankündigung dessen, was die EU-Kommission nun unternehmen will, um die Reise in die digitale Zukunft anzutreten. Zu früh beginne die gewiss nicht, sagen Kritiker. Immerhin aber mache sich Europa jetzt überhaupt mal auf den Weg, sagen andere, um die scheinbar mühelos durchs digitale Zeitalter surfenden USA nicht gänzlich entwischen zu lassen.
Mit diesem Bericht über die Digitalstrategie der Europäischen Kommission sind wir am Ende der Sendung. Gerd Georgi in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.